Schuss Lorbeeren, wer weiß, aber es wird Gott schon machen. Ich freue mich mal wieder hier zu sein bei euch, es ist echt schön und ja, ich darf von Schätzen berichten. Und ich lese mal den Bibeltext vor, das ist das, was Peter gerade schon gesagt hat, Matthäus 13, 44 und folgende. Da heißt es, mit dem Himmelreich verhält es sich wie mit einem im Acker vergrabenen Schatz, der von einem Mann entdeckt wird. Voller Freude versteckt er ihn wieder im Acker, dann geht er los, verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte dafür diese eine Perle. Ich weiß nicht, wer von euch das so mitgekriegt hat vor ein paar Wochen, da hat man mal wieder beim Loch Ness nach Nessie gesucht. Da kennt ihr wahrscheinlich dieses Ungeheuer, das da irgendwo in diesem See da drin sein soll und das man seit Jahrzehnten, ich weiß nicht seit wann genau, sucht. Und immer mal wieder gibt es große Expeditionen, wo sie mit Radar und Sonar und frag mich nicht was allem danach suchen und riesen Käfigen, wo sie das dann einsperren wollen und Tauchern und tausend Sachen. Naja, bisher hat es leider noch keiner gefunden. Würde mich ja schon interessieren, wie das Teil aussieht. Manche suchen nach bestimmten Sachen ihr Leben lang und denken, wenn ich das habe, dann yes, dann habe ich den großen Erfolg oder was auch immer in meinem Leben und dann ist alles gut oder keine Ahnung. Und so wird uns hier auch berichtet, einerseits von dem Kaufmann, der die Wahnsinnsperle für sich suchen will und finden. Aber es gibt auch noch diesen anderen Bericht von dem Schatz im Acker, das klingt mir eher so nach einem, der stolpert fast drüber und was weiß ich, er hat nach irgendwas anderem vielleicht gegraben da, einen Brunnen oder keine Ahnung was und findet einen Schatz und denkt, wow, und jetzt kaufe ich den Acker. Also so zumindest klingt es für mich, das eine eher nach Zufallsfund, das andere nach einer sehr intensiven Suche. Und manchmal, naja, hat man vielleicht so einen Acker und hat den Schatz und weiß gar nichts davon. Oder hört davon und glaubt es nicht. Ich muss manchmal dran denken, wir waren im Urlaub mal in Norwegen und das war schon krass, eine Story, da waren wir auf einer Insel und dann wurde uns erzählt, auf dieser Insel wurde seit Jahrhunderten die Geschichte erzählt von einem Schiff, das vor der Insel untergegangen sei mit einem riesigen Goldschatz. Und von Generation zu Generation hat man sich auf dieser Insel diese Geschichte erzählt. Von dem Schiff, das untergegangen ist und einem riesigen Goldschatz. Eine norwegische Insel. Und eines Tages kommt eine schwedische Gruppe, hört diese Geschichte und denkt sich, ist ja spannend. Und macht eine Expedition vor dieser Insel, sucht das Schiff, findet es und birgt den riesigen Goldschatz. Und die Dorf- oder die Inselbewohner denken, nein, das kann ja wohl nicht wahr sein. Weil von denen hat keiner die Geschichte geglaubt. Die dachten, das sei einfach eine Legende. Und jetzt kommen die Schweden zu den Norwegern und sammeln sich diesen Schatz ein. Manchmal, denke ich, geht es uns Christen genauso. Wir lesen in der Bibel, lesen von diesen Schätzen, hören davon, dass in Christus alle Schätze der Weisheit und der Vernunft verborgen liegen. Und hören von diesem Schatz und bergen ihn nicht. Oder sind damit zufrieden mit dem, was wir schon geborgen haben, mit dieser einen Goldmünze. Und dabei ist ein ganzer Schatz. Ha. Welcher Schatz ist es denn wert, alles auf eine Karte zu setzen? Denn was ich auch gehört habe, ist, die Schweden, die konnten jetzt nicht einfach nur mal kurz tauchen, so nach dem Motto, ich halte die Luft an und tauche da ein bisschen runter. Ganz so leicht fiel es denen auch nicht. Die mussten da tatsächlich erst mal ein paar hunderttausend investieren in gute Ausrüstung und frag mich nicht alles, ich bin da kein Experte, aber das war nicht ganz so einfach. Was sind wir denn bereit zu investieren? Was ist denn dieser Schatz wert, den es zu gewinnen gilt? Also Jesus berichtet hier ja vom Himmelreich. Also der Himmel ist ziemlich groß und ziemlich viel wert. Es geht aber tatsächlich nicht in erster Linie jetzt darum, in den Himmel zu kommen. Das ist zweifelsohne auch ziemlich gut. dass wir da eines Tages sein dürfen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Aber wenn Jesus vom Himmelreich spricht, dann spricht er ja auch davon, dass der Himmel nahe ist, dass der Himmel sogar bei uns ist, nämlich wenn er da ist. Das heißt, es geht darum, jetzt und hier schon auf dieser Erde mit Jesus unterwegs zu sein, mit ihm zu leben, seine Liebe zu erfahren, ihn zu erfahren, seine Hilfe zu erfahren, seine Macht zu erfahren, seinen Schutz zu erfahren, jetzt und hier und konkret. Wenn man das so sieht, dann frage ich euch mal auf einer Skala von 1 bis 10, also keiner muss es laut aussprechen, keine Angst, könnt ihr euch hinterher erzählen, wenn ihr wollt, aber auf einer Skala von 1 bis 10, wie wertvoll hältst du eigentlich die Sache mit Gott? Wie wertvoll ist das? Auf einer Skala von 1, naja, also eigentlich gar nicht, bis 10, das Allerwichtigste, was es überhaupt geben kann. 5, 6, 7, wo ordnen wir es ein? Wie wichtig ist Gott in deinem Leben? Auf einer Skala von 1 bis 10. Und jetzt frage ich mal umgekehrt, selbe Skala, für andere Frage, wie wertvoll glaubst du, bist eigentlich du in Gottes Augen? Skala von 1 bis 10. 1, naja, ich bin einer von wie viel mittlerweile, 8 Milliarden oder irgend sowas auf dieser Erde, und für Gott bin ich da jetzt bei 1,1 oder bin ja ein toller Hecht, ich bin schon mal zumindest bei 7 oder... Wo ordnest du dich ein? Auf der Skala von 1 bis 10. Wie wertvoll bist du in Gottes Augen? Ich finde das Spannende an dem Text, den ich vorgelesen habe, ist, also ich habe den immer gelesen als wir suchen und finden. Aber man kann den auch mal anders lesen. Gott sucht und findet. Jesus sucht uns. Tatsächlich, im Lukas-Evangelium, Kapitel 19, Vers 10, da heißt es, der Menschensohn, so redet Jesus öfter mal etwas unverständlich in unseren Ohren, wenn er von sich redet. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das heißt, Jesus wurde Mensch, Gott wurde Mensch, kam auf diese Erde, um zu suchen, um die Perle, um den Schatz im Acker zu suchen und zu finden und uns selig zu machen. Das heißt, so wichtig bist du in Gottes Augen. Er sucht dich. Also die richtige Antwort, in dem Fall gibt es eine richtige Antwort, die richtige Antwort wäre 10 auf der Skala. Gott lässt den Himmel hinter sich, um dich zu suchen. So wertvoll bist du. Und bei Gott bist du kein Zufallsfund. In dem Fall passt das Gleichnis nicht, also mit dem Acker. Das ist kein Zufallsfund, dass Gott dich findet, sondern der sucht dich intensiv und eigentlich weiß er auch schon, wo du bist. Also bei uns nochmal ist das manchmal mit dem Christsein für den einen oder anderen eine Art Zufallsfund. Ich kenne Leute, die wussten 5 Minuten, bevor sie Christ wurden, noch nicht mal, ob es Gott gibt oder nicht. Oder die haben bis dahin gesagt, Gott existiert eh nicht. Und dann hatten sie ein Erlebnis, eine krasse Sache, und von einem Augenblick auf den anderen wussten sie erstens, Gott existiert, zweitens, er ist voller Liebe und drittens, ich will ihm dienen und Christ sein. Es ist okay, gebe ich zu, ein bisschen krass, seltsam und selten. Aber das gibt's und ich kenne ein paar Leute dieser Art. Bei anderen geht das viel langsamer und sie machen sich auf die Suche und gucken hier und da, checken auch andere Religionen ab und verschiedene Sachen. Und manchmal ist das so ein ganz langsames sich rantasten. Aber auch da gilt Gottes Versprechen. In dem Fall lese ich aus Jeremia 29, Vers 13 und 14. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Gottes Versprechen, wenn du wirklich suchst, wird er sich von dir finden lassen. Es wird eine Begegnung mit ihm geben. Du wirst entdecken, wer er ist. Aber nochmal zurück zu Gott. Wenn er sucht, er weiß ja, wo wir sind. Also warum sucht er denn überhaupt? Er weiß doch ganz genau, sonst wäre er nicht Gott, wo ich bin, wie ich empfinde, was ich getan habe, wie ich ihm gegenüberstehe. Und trotzdem sucht er mich? Warum sucht er eigentlich? Naja, vielleicht könnte man auch sagen, warum verstecken wir uns eigentlich? Vielleicht wäre das die bessere Frage. Gucken wir in die ersten Kapitel der Bibel rein, dann stellen wir fest, Gott hat die Welt wunderbar geschaffen und dann passiert die Katastrophe bei Adam und Eva, als sie diese Frucht vom Baum nehmen. Ich will die Geschichte jetzt nicht im Detail erzählen, viele von euch werden sie kennen. Und dann bricht die Welt zusammen für Adam und Eva oder der Himmel zusammen und Gott macht sich auf die Suche nach ihnen. Weiß ja eigentlich genau, wo sie sind. Aber die beiden verstecken sich, heißt es. Sie versteckten sich vor Gott. Und Gott ruft sie und ruft, Adam, wo bist du? Ich vermute, er hat auch gerufen, Eva, wo bist du? Und dann geben sie sich zu erkennen und sagen, oh, wir haben uns versteckt, da ist Mist passiert. Und wir sind aber eigentlich gar nicht schuld. Ja, es war ja die Schlange und Adam sagt, ja, die Frau, die du mir gegeben hast. Und übrigens, so richtig schuld ist ja nicht mal die Frau, sondern du, weil du hast sie mir ja gegeben. Und also lauter Ausreden und so ein Versteckspiel vor Gott, das nicht nötig ist. Weil Gott kennt uns durch und durch. Und er sucht uns und will mit uns in Kontakt treten. Und ganz ehrlich, ich weiß das ja alles. Und trotzdem mache auch ich manchmal dieses Versteckspiel vor Gott. Dass ich mich so wie ein kleines Kind, ja, steht man dann so da und denkt, der andere sieht einen nicht. Ja, aber Gott sieht uns und wir sehen das kleine Kind ja auch. Er weiß, wie es in mir aussieht. Er weiß, wie es in dir aussieht. Er weiß, wo wir jetzt irgendwo so eine, kennt ihr das? Also ich kenne das, manchmal habe ich auch so eine Hemmschwelle, jetzt Gott zu begegnen, weil, was weiß ich, ich habe gar nicht so Lust dazu vielleicht oder ich habe Mist gebaut oder was auch immer. Aber er ist da und sucht mich auf, klopft an, will was. Nicht unbedingt von mir, mit mir, vielleicht besser so. Adam, wo bist du? Stefan, wo bist du? Christoph, wo bist du? Oder wie auch immer du heißt, jeden Einzelnen. Ich glaube, er will dich auf der Skala von 1 bis 10 mit 10. Und er sucht dich auf der Skala von 1 bis 10 mit 10. Und er klopft an. Frage ist, machen wir auf? Jesus ist das Wertvollste, was wir finden können. Und für Jesus sind wir das Wertvollste, was er finden kann. Jeder von uns ist in Gottes Augen eine Perle. Ehrlich gesagt, noch viel mehr, denn zumindest in meinen Ohren klingt Perle gar nicht so super toll. Da höre ich jetzt Perle und denke mir, jo, wenn ich jetzt eine Perle hätte, weiß nicht, vielleicht geht es den Frauen anders und manchen Männern auch, aber ist jetzt nicht mein größtes Begehr. Da gäbe es andere Sachen, die ihr mir, so ein Luxushaus oder sowas, das wäre vielleicht was, oder? Ein Ferrari, ja, genau, so irgendwas vielleicht. Aber was hier gemeint ist, ist ja das Wertvollste, was es gibt für diesen Kaufmann, war diese Perle. Und das Wertvollste, was Gott finden kann, bist du. Und das Wertvollste, was wir finden können, ist Gott. Gott jedenfalls ist so, dass er für dich alles gibt. Er hat eine tiefe Sehnsucht nach dir. Und er sucht dich und will dich unbedingt haben. Er sucht dich auf. Weil er dich liebt, weil er Gemeinschaft mit dir haben will, weil er dein Bestes will. Und wie wertvoll ist jetzt ein Leben mit Gott in deinen Augen? Wiederum auf der Skala von 1 bis 10. Wie wertvoll ist es wirklich, mit ihm zusammen zu sein? Alles zu geben für ihn. Spannend ist ja bei dem Perlenhändler, dass der Perlenhändler alles hergeben musste, alles verkaufen musste, um die eine Perle zu kriegen. so irgendwie etwas hergeben, ist ja immer nicht so das große Problem. Aber alles ist schon ziemlich viel, nämlich alles. Das heißt, auch die ganzen Vorstellungen, die wir haben, die wir bisher vielleicht von Gott hatten, die wir, naja, erstmal hergeben müssen. Vielleicht auch Vorstellungen, die manchmal aus anderen Quellen sind, aus anderen Religionen sind. Alles auf diese eine Karte zu setzen. Vielleicht auch Vorstellungen über Gott, die ich schon lange als Christ habe und wo ich nochmal neu sagen muss, mal wegschieben. Ich will Jesus entdecken, wie er ist und mein altes Gottesbild, den Rahmen, den ich um ihn rum gemacht habe, um den Gott da nicht einzurahmen ist, auf die Seite zu schieben. Ihn zu entdecken, wie er wirklich ist. Das immer wieder mal neu zuzulassen, zu sagen, ich will dich entdecken, wie du bist und nicht nach dem Bild, das in mir entstanden ist. Da ist ja ganz viel Gutes da, denke ich, vermute ich, bei euch, bei mir wahrscheinlich auch. Aber ich lese in der Bibel und lasse mich von dem korrigieren. Und ich pick mir auch nicht aus irgendwelchen Weltbildern und Religionen und Ideologien irgendwas zusammen, wo, naja, 90% Jesus ist, aber 10% anderes, sondern 100% von ihm. Das heißt, auf manches zu verzichten, was erstmal auch gut aussieht. Für den einen oder anderen ist das vielleicht irgendwas Esoterisches, für jemand anders ist das was Politisches oder sonst was. Zumindest zu überprüfen, entspricht das dem, was Jesus denkt oder nicht. Und was bekomme ich jetzt dafür? Naja, den Schatz. Ja gut, dann habe ich so eine Perle und dann? Was mache ich mit dem Schatz? Also wenn man so dieses Gleichnis liest von dem Schatz im Acker oder auch der Perle, dann kommt bei mir ja schnell der Verdacht auf, dass der Kaufmann dann diese wertvolle Perle dann genommen hat und verkauft hat für noch mehr Geld und dann ganz viel anderes haben wollte. Oder den Schatz im Acker dann so stückchenweise verkauft, um dann noch was Tolleres zu haben, weil was fange ich an mit so ein paar Goldstücken im Regal, kann ich nicht essen. Aber ehrlich gesagt klingt das Gleichnis trotzdem anders. Es klingt danach, als wäre der Schatz selber schon das. Und das ist es bei Jesus auch. Er selber ist schon das, was es zu finden gibt. Er selber deckt das alles ab, was wir brauchen. Und das ist nicht tote Materie, sondern eine Person. Komme ich später nochmal drauf. Aber wie ist das dann? Folglich gilt es, diesen Schatz nicht wieder zu verkaufen, um das andere zurückzubekommen, sondern den Schatz zu haben. Und trotzdem ist es genau der Schatz selbst, weil er eben eine Person ist, der mir mein Leben wieder zurückgibt. Also ich habe ihm alles gegeben und er gibt mir das alles wieder zurück. Da sagt er, hey Stefan, da hast du es wieder. Da hast du wieder deine Frau, deine Kinder, sogar dein Auto, dein Haus. Und in meinem Fall habe ich tatsächlich eins. Dein Bankkonto, deine Beziehungen. Und du darfst das jetzt verwenden, du darfst das benutzen, du darfst das genießen. Und du darfst es verwalten, in dem Sinn, wie ich es haben möchte. Nach meinen Maßstäben, Regeln. Es gehört dir nicht mehr in dem Sinn, aber ich vertraue es dir wieder an. Verwende es, so wie du denkst, dass es mir gefällt. Und er gibt ja dann auch eine ganze Reihe guter Tipps in der Bibel, wie das dann funktioniert. Interessanterweise gibt er mir aber doch nicht alles zurück. Also wenn ich das behauptet habe, dann war es falsch. Sorry. Gott, wenn du Gott alles gibst, gibt er dir nicht alles zurück. Ein paar Sachen behält er doch für sich. Da wäre als erstes zu nennen deine Schuld. Wenn du Gott deine Schuld gibst, dann schiebt er sie dir nicht wieder in die Schuhe, sondern er behält sie. Eigentlich stimmt auch das nicht ganz. Er hat sie mitgenommen, ans Kreuz, dort rannageln lassen. Und damit ist die ein für alle Mal vergeben und vorbei und vergessen. Versenkt im tiefsten Meer. Das kriegst du nicht zurück. Und so manchen Part deines Lebens, der dir schadet und anderen schadet, will er dir auch nicht zurückgeben. Vielleicht willst du es dir zurückholen. Aber von ihm aus, das legt er auf die Seite. Versenkt es mit im tiefsten Meer. Wenn er weiß, das ist was, was nicht gut für dich ist oder nicht gut für andere ist. Und wenn wir Dinge aufgeben für ihn, dann verspricht er, es uns 100-fach wiederzugeben. 100-fach ist nicht schlecht. Na, als Petrus Jesus fragt, hey, wir haben alles für dich aufgegeben, wir haben Haus und Hof und alles Mögliche aufgegeben, da antwortet Jesus, hey, du bekommst das 100-fach zurück. Jetzt hier in dieser Zeit und einst in der Ewigkeit. Ich weiß nicht, wo jeder Einzelne von euch steht, wenn du Jesus noch nicht gefunden hast oder das Gefühl hast, noch nicht ganz bei ihm angekommen zu sein, dann sag ihm das. Sag ihm das, ja, ich suche dich, ich will mich von dir finden lassen, such mich auf. Hier bin ich. Und er sagt es dir zu, er ist da, er hört dich, er nimmt dich auf. Und wenn du Jesus schon gefunden hast, dann will ich dich auch fragen, wie sehr staunst du noch über diesen Schatz, über diese Perle? Bist du damit zufrieden, das irgendwie zu haben, irgendwie Christ zu sein? Oder bist du dabei, aus diesem Schatz immer neue Dinge hervorzuholen? Also gerade bei dieser Schatzkiste, denke ich, da war nicht nur ein Gegenstand drin, da waren viele drin. Und das dir immer wieder anzuschauen und neu zu entdecken, neue Facetten daran zu entdecken, neue Dinge. Oder sagst du einfach, ja, ist ja jetzt gut, ich habe mich ja einmal entschieden, ich kann sogar das Datum nennen, das war vor 12 Jahren und 8 Monaten und 3 Tagen und jetzt ist gut. Das kann es doch nicht sein. Also das ist schon mal genial, keine Frage. Aber dabei stehen zu bleiben und nicht die Facetten zu entdecken, was ist das für eine Beziehung zu Gott? Es ist ja eben nicht nur Materie, es ist ja eine Person, für die du dich entscheidest. Wie wäre das, wenn ich zu meiner Frau gesagt hätte, ja, ich habe mich für dich entschieden. Ich habe das sogar unterschrieben, ich habe hier die Urkunde. Die hänge ich mir ins Zimmer, die gucke ich sogar jeden Tag an, die Urkunde, aber mit dir rede ich nicht mehr. Und einen Ausflug mit dir machen oder mal essen gehen oder was weiß ich was. Wozu? Ich habe doch die Urkunde. Ich befürchte, dass manchmal das Christsein aber so aussieht. Aber man muss sich immer wieder neu auch auf Gott einlassen, um ihn besser zu entdecken. Denn dieser Bilderrahmen, den ich von ihm habe, da passt er ja nicht rein, er ist ja viel größer. Also gibt es auch noch ganz viel zu entdecken. Was weiß ich? Keine Ahnung, vielleicht ist es für den einen oder anderen das Thema Heiliger Geist, wo man noch nicht so ganz weiß, ist das was zu essen oder was hat es damit auf sich oder den Geistesgaben. Für jemand anders ist es das Gebet wirklich zu entdecken. Vielleicht ist es für jemand mal Fasten zu entdecken. Es ist sowas, keine Ahnung, Mittelalterliches oder so, aber hey, da ist wahnsinnig was dran am Fasten. Also es gibt noch so viel. Gib dich doch nicht zufrieden mit dem, was du schon hast. Und entscheide dich dafür. Und naja, so bei Entscheidung ist sowieso so eine Sache. Ne? Es ist ja schon mal der erste Schritt, der erste Schritt ist eigentlich zu suchen. Zu sagen, ich will mehr haben. Der zweite Schritt ist zu finden oder gefunden zu werden. Das dritte ist dann, sich zu entscheiden, ja genau das ist es, das will ich. Und dann passiert ja seltsamerweise so häufig, dass man sagt, okay, jetzt ist gut, jetzt habe ich ja gefunden und mich entschieden, passt. Urkunde an die Wand hängen. Aber dann geht es ja erst los. Das ist wie bei so vielen Sachen, wir sagen, ah, ich will nicht mehr so viel essen, ich habe mich dafür entschieden. Und der nächste Schritt ist, Kühlschranktür auf und sich was rausholen. Ja, also es hilft ja noch nichts. Die Umsetzung ist ja das Entscheidende. Und da hapert es ja so häufig. Also lasst uns dranbleiben, immer wieder neu das umzusetzen. Gott ist eben keine tote Materie, wo ich einmal habe, sondern es ist eine Beziehung, die es zu leben gilt. Lass dich finden und bleib auf der Suche. Das sage ich den Christen, wie den, die ihn noch nicht, vielleicht noch gar nicht aufgenommen haben in ihr Leben. Lass dich von ihm finden, immer wieder neu an der Stelle, wo du bist. Und bleib gleichzeitig auf der Suche, weil dieser Schatz enthält noch viele Facetten. Und du bist wertvoll für Gott. Und was es zu finden gibt, ist unendlich wertvoll. Darum lass dich finden und bleib auf der Suche. Amen. Wir singen ein Lied.